und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid. Ja, am vergangenen Wochenende war die Formel 1 in der Pause, kein Rennen, aber es geht wieder los, Race Week in Kanada geht es dann am kommenden Wochenende weiter mit der Formel 1, also eine kurze Unterbrechung sozusagen der Europatour der Formel 1. Und wir haben natürlich wieder einiges, über das wir sprechen müssen, inklusive Vorschau auf den großen Preis von Kanada. Und ich würde sagen, wir starten dann auch damit direkt los. Oder direkt rein. Ein großes Thema ist weiterhin das zweite Cockpit bei Red Bull. Das war hier in meinem Podcast schon öfter Thema und ist auch so rund um die Formel 1 immer Thema, glaube ich, weil einfach in den vergangenen Jahren das zweite Cockpit bei Red Bull so ein bisschen zum Problem-Cockpit, sag ich mal, wurde. Max Verstappen liefert meistens sehr stark sogar ab und andere tun sich im zweiten Red Bull-Cockpit extrem schwer. Wir haben das gesehen mit Sergio Perez am Ende, tat er sich schwer. Liam Lawson wurde nach einigen Rennen wieder gleich ersetzt und jetzt auch Yuki Tsunoda, der auch ja, sich schwer tut im Vergleich zu Max Verstappen. Und nicht nur, das sind ja jetzt die jüngsten Beispiele, wir haben ja aus der Vergangenheit auch Beispiele mit Alex Albon, Pierre Gasly, wo das ähnlich abläuft oder ähnlich ablief. Und ja, deswegen glaube ich, wird es mal wieder Zeit, dass wir nochmal drüber sprechen. Eben, denn wir sehen es ja momentan, Yuki Tsunoda tut sich extrem schwer. Vor allen Dingen finde ich im Qualifying, im Rennen auch, aber er hat es ja schon geschafft, teilweise dann in die Punkte zu fahren, aber halt dann nicht so, ja, in die dicken Punkte sozusagen geholt, weil er eben von relativ weit hinten oft startet, kommt also mit dem Auto nicht so ganz gut klar, ist aber auch so ein bisschen schwierig, weil er beispielsweise nicht das Update hat, was Max Verstappen unter anderem schon hat, also das Imola-Update, das ging ja bei Yuki Tsunoda, ja, ist noch nicht vorhanden, da er ja in Imola gecrashed ist und Red Bull hatte noch keine neuen Teile für das Auto. Damit hat er sich so ein bisschen seine Chance ja auch, ja, selbst verspielt, muss man sagen. Also das kommt dann auch noch oben drauf bei Yuki Tsunoda. Und was für Yuki Tsunoda natürlich so ein, ja, Problem, sag ich mal, werden könnte, ist eben, dass hinter ihm mehrere Fahrer gleich einen guten Job machen. Da ist erstmal Isa Kadjar, der, finde ich, mit einer der Überraschungen der Saison ist. Ich bin ehrlich, ich habe nicht gedacht, dass er so konstant wirklich gute Qualifyings fährt, gute Punkte im Rennen holt. Also wirklich eine sehr abgeklärte, konstante Leistung, vor allen Dingen nach den Schwierigkeiten, die es ja auch gab in Australien bei seinem ersten Rennwochenende, wo er ja auch schon die ein oder andere Kritik von seitens Red Bull und Dr. Helmut Marko einstecken musste. Finde ich, hat er sich da super, verkauft sich weiterhin immer super in den Rennen. Also wirklich schlägt Liam Lawson konstant, also macht einen super Job. Und stellt sich natürlich damit auch ins Rampenlicht sozusagen für einen möglichen Aufstieg eben zu Red Bull. Für Red Bull wäre es vermutlich eben, also Red Bull möchte natürlich die zwei besten möglichen Fahrer sozusagen an der Seite haben. Für Isa Kadjar wäre es aber vermutlich eher was er ja vermeiden sollte, sage ich mal. Sondern ich glaube, dass es für ihn persönlich viel besser wäre, wenn er bei den Racing Bulls bleiben würde. Was ist heute eigentlich los, ey? Crazy. Also für Isa Kadjar wäre es, glaube ich, definitiv eine bessere Lösung, weiterhin bei den Racing Bulls zu bleiben, weil er eben noch relativ wenig Erfahrung hat. Er fährt nicht mal ein halbes Jahr in der Formel 1 und wir wissen oder haben jetzt auch in der Vergangenheit gesehen, dass sich die zweiten Fahrer bei Red Bull extrem schwer tun und das schon zum Problem werden kann und dass das schon die Karriere in der Formel 1 kosten kann. Und das Risiko, glaube ich, sollte er erstmal nicht eingehen, weil er bei den Racing Bull mittlerweile in einer guten Position ist, konstant eben fährt und sich da so allmählich eben, ja, zu einem sehr guten Formel-1-Fahrer entwickeln kann. Und ich glaube, dass er da auch dann doch noch so ein bisschen mehr, eben auch so diese Geborgenheit, den Support, sage ich mal, auch erhält, als wenn er jetzt in ein Team geht, was, ja, weltmeisterliche Ambitionen, sage ich mal, hat. Also das ist, glaube ich, für Isa Katja dann schon erstmal noch der richtige Ort. Ich bin gespannt, ob Red Bull wirklich nochmal sagt, so, wir machen jetzt einen weiteren Wechsel, also einen zweiten Wechsel innerhalb einer Saison. Ist auch übrigens ganz interessant, weil es ja auch immer mal die Diskussion gab, oh, ist der Racing Bull vielleicht sogar das bessere Auto? Also wir müssen auf jeden Fall, glaube ich, festhalten, dass der Racing Bull definitiv einen Schritt nach vorne gemacht hat im Vergleich zum vergangenen Jahr. Ganz interessant war auch noch, aus den letzten, ich glaube, zwei Rennen hat tatsächlich Isa Katja 14 Punkte geholt, also aus Monaco und Barcelona. Während Max Verstappen und Yuki Tsunoda zusammen aus den beiden Rennen, glaube ich, nur 13 Punkte oder so geholt haben zusammen. Dadurch, dass Verstappen ja auch nur auf Platz 10 gekommen ist, mit der Strafe und sowas. Also, finde ich, kann man daran schon sehen, dass Isa Katja auf jeden Fall einen super Job macht. Ich bin gespannt, was für Yuki Tsunoda dann eben zum Problem werden kann. Und ein weiteres großes Problem ist für ja, Yuki Tsunoda, aber auch für Liam Lawson, weil die sind die beiden im Red Bull Zirkus der Formel 1, die sich ja, eben schwer tun momentan. Ein weiteres Problem könnte für die beiden werden Arvid Lindblad, der aktuell in der Formel 2 fährt und sich da wirklich ebenfalls echt gut präsentiert, konnte vor einigen Wochen in Saudi-Arabien sich seinen ersten Sprintsieg sichern, ist damit der jüngste Gewinner der Formel 2 bis jetzt so und konnte sich dann in Barcelona auch den ersten Sieg im Hauptrennen sichern, nachdem er auch die Pole Position hatte. Also auf jeden Fall stellt er sich auch so allmählich ins Rampenlicht und ganz interessant, also er ist der Red Bull Junior, Arvid Lindblad, also könnte da auf jeden Fall eine gute Rolle spielen und ganz interessant ist auch, dass Red Bull jetzt wohl eben die Superlizenz für ihn beantragt hat, beziehungsweise eben mal nachgefragt hat bei der FIA, ob das möglich ist. Denn Arvid Lindblad ist tatsächlich erst noch, oder ist noch 17. Das bedeutet, er dürfte laut den Regularien der FIA noch nicht in der Formel 1 fahren. Das Alter wurde ja damals angehoben, nachdem Max Verstappen ja mit 16 unterwegs war in der Formel 1, wurde das ja auf 18 ja angehoben. Red Bull versucht da jetzt, ja, eben was zu erreichen, sodass Arvid Lindblad dann vielleicht doch schon mal eher fahren kann. Aber man hat dann auch nochmal von Seiten Red Bull bestätigt, das hat nichts damit zu tun, dass Max Verstappen jetzt eventuell mit seinen Strafpunkten, das steht ja auch noch im Raum, irgendwie eine Rennsperre oder so hat oder dass man jetzt was austauschen will. Es geht da wohl auch vor allen Dingen darum, dass er Sessions fahren kann, wie FP1, also wie die Trainingssession als Rookie, damit er da schon mal die ersten Erfahrungen sammeln kann. Also das ist auch, glaube ich, nochmal wichtig zu sagen. Aber auf jeden Fall finde ich ja eine interessante Dynamik auch generell bei Red Bull momentan, weil da dann doch relativ viel, finde ich, abgeht und man da auf jeden Fall viel reininterpretieren kann. Es geht ja auch immer noch weiterhin um Max Verstappen. Bleibt er bei Red Bull oder gibt es da irgendwelche Klauseln im Vertrag? Das steht immer wieder im Raum. Und wir wissen auch, dass immer weitere andere Teams noch rund um ihn interessiert sind. Auch wenn aktuell zwar kein Cockpit frei wäre, irgendwie würde jedes Team für ihn ein Cockpit freiräumen. Deswegen glaube ich, haben wir da auf jeden Fall eine sehr interessante Dynamik bei Red Bull, was die Cockpit-Verteilung angeht. Vor allen Dingen dann auch eben mit Blick auf 2026 neue Motoren. Da ist ja bei Red Bull auch noch ein großes Fragezeichen. Vor allen Dingen im Vergleich mit Mercedes, die ja einen relativ guten Motor haben sollen. Also glaube ich, können wir uns da auf jeden Fall noch auf Spannendes freuen rund um Red Bull. So, und von Red Bull geht es dann nochmal zu Alpine und zwar zu Franco Colapinto. Der kam im letzten Jahr ins Cockpit für Logan Sargeant und hat da anfangs seinen Job echt gut gemacht, konnte sogar Alex Albon schlagen. Zum Schluss hin tat er sich ein bisschen schwer, hatte einige harte Crashes und das hat dem Team natürlich viel gekostet bei Williams. Aber man muss auch, finde ich, ein bisschen zur Verteidigung sagen, auch Alex Albon hatte in der Zeit relativ viele Unfälle. Das bedeutet, dass das, glaube ich, auch ein bisschen mit dem Auto zusammenhängt, dass es echt schwierig zu fahren war, viele Strecken. Wir hatten das ultra nasse Wochenende in Brasilien unter anderem. Also sehr viel. Man muss ja sagen, dass Franco Colapinto auch vor allen Dingen eben in Argentinien und Südamerika sehr ne, medial sehr verfolgt wird und auch ne, präsentiert wird, weil er da schon auf jeden Fall eine wichtige Position einnimmt, dadurch, dass er jetzt eben der aktuell einzige Formel-1-Fahrer ist aus Argentinien. Also glaube ich, ist das auf jeden Fall auch nochmal eine schwierige Situation für ihn. Aber man muss halt auch einfach festhalten, dass er sich auch in diesem Jahr relativ schwer tut. Konnte noch kein wirkliches, ja, Ausrufezeichen, sage ich mal, setzen. Klar, es ist schwierig, es ist ein schwieriges Auto, aber ein Ausrufezeichen ist jetzt auch nicht für mich, dass man sagt, er muss jetzt ein Podium holen, sondern zum Beispiel irgendwie, dass er wirklich ein, zwei Mal Pierre Gasly deutlich auch vielleicht einfach mal schlägt, so im Duell rund ums Qualifying, dass er vielleicht mal ins Q3 einzieht oder sowas. Also solche, ja, Ausrufezeichen, die fehlen momentan noch ein bisschen. Es gibt ja eben diesen Plan, dass er 5 Rennen Zeit hat bis Silverstone. Bin ich also auch echt gespannt, ob man da aus der Sicht von Alpine dann sagt, dass man wirklich auch nochmal einen neuen Fahrer nimmt, sozusagen. Also, dass noch ein Wechsel stattfindet. Interessant ist natürlich auch weiterhin die Personalie rund um Flavio Briatore, der ja aktuell noch eben, ja, verantwortlich ist fürs Team, nachdem Oliver Oakes ja auch gegangen ist. Also, ich glaube, das könnte auf jeden Fall auch weiterhin eine sehr spannende Situation sein, sagen wir es mal so, weil ja, es ist einfach viel drumherum, viele Faktoren. Wichtiger Faktor eben bei Franco Colapinto, er ist aktuell der einzige argentinische Fahrer und da gehen natürlich auch vor allen Dingen viele Sponsorengelder mit, ähnlich wie bei Sergio Perez war das der Fall. Da war es ja auch so, dass Red Bull da auch lange sozusagen eben überlegt hat, dadurch, dass Sergio Perez eben viele Sponsorengelder und solche Dinge mitbringt. Also, ich bin echt gespannt, wie die Situation rund um Franco Colapinto weitergeht. Er hat jetzt nochmal 2 Rennen. Kanada könnte für ihn auch ein schwierigeres Wochenende werden. Thema Regen ist immer so eine Frage. Das macht es nicht leichter für einen Rookie. Und hinzu kommt, dass er die Strecke eben noch nicht wirklich kennt. Österreich, glaube ich, wird da nochmal so eine Sache. Wenn er da sich nicht beweisen kann, könnte es echt eng werden, weil Österreich ist eine Strecke, die eigentlich viele junge Fahrer kennen und ja, ist jetzt nicht eine der anspruchsvollsten Strecken im Rennkalender. Man kann sich da aber auch gut eben auszeichnen, ist eine kurze Runde. Deswegen, wir sind gespannt, glaube ich, wie es bei der Situation rund um Franco Colapinto weitergeht. Ich glaube, es ist momentan auch einfach so ein bisschen unvorhersehbar, dadurch, dass bei Alpine einfach super viel los ist. Auch in den vergangenen Jahren sehr viel drin. Sehr viele Teamchefwechsel, auch Fahrerwechsel waren immer wieder mit dabei. Esteban Ocon, Fernando Alonso, die das Team verlassen haben. Also, es wird auf jeden Fall interessant werden, wie es weitergeht bei denen. Ich bin gespannt. Mal sehen, wie lange Franco Colapinto noch seine Chance bekommt in der Formel 1, beziehungsweise wann er sich vielleicht dann auch beweisen kann. Und von Franco Colapinto und Alpine geht es dann noch einmal ganz kurz zurück zu Red Bull, denn das müssen wir auf jeden Fall auch noch festhalten, und zwar rund um Max Verstappen. Der darf sich nämlich keinen Fehler mehr leisten. Haben wir ja schon im vergangenen Podcast, habe ich das schon erwähnt, dass Max Verstappen eben bei den 11 Strafpunkten momentan liegt. Und das heißt halt, wenn er sich jetzt einen Strafpunkt in Kanada holt, dann wird er das nächste Rennen gesperrt sein. Das ereilte unter anderem ja Kevin Magnussen im letzten Jahr. Da muss er ja in Baku pausieren. Und ja, ich bin, also wir wissen, Max Verstappen liegt momentan sehr weit zurück in der WM. Und wenn da irgendeine Situation kommt, die ihm blöd kommt, dann reagiert er so, wie er reagieren will. Und deswegen bin ich sehr gespannt, ob er es hinkriegt. Also es ist halt auch nur ein Strafpunkt, ne? Es sind nicht zwei, drei. Die gibt es ja meistens eh erst bei schweren Vergehen. Zwei, drei Strafpunkte. Ein Strafpunkt kann man sich aber wirklich mal schnell einhandeln. Und deswegen muss er wirklich vorsichtig sein, weil danach würden welche wegfallen. Tatsächlich zum Österreich Grand Prix würden 2 wegfallen, die er letztes Jahr bekommen hat. In Bezug auf die Kollision mit Lando Norris. Also, wir sind mal gespannt. Wir warten mal ab, was bei Max Verstappen dann oder wie Max Verstappen am Wochenende damit umgeht. Dann kam heute Morgen auch noch die Nachricht raus, und zwar der neue Rennkalender für 2026 ist raus und damit ist jetzt auch offiziell sozusagen. Denn Imola wird nicht mehr Teil des Formel-1-Rennkalenders im kommenden Jahr sein. Das war ja schon, stand ja eigentlich schon fest, aber jetzt wurde es halt nochmal dadurch bestätigt. Madrid rückt im September dafür nach. Ja, Ich muss sagen, ich finde es super schade, weil auch in diesem Jahr, ich muss sagen, der große Preis von Imola war ein super Rennen, wirklich. Ich fand es auch echt spannend und die Fans, also das ist wirklich echt, echt besonders, das Rennen, und es hat super viel Historie. Und ich finde, dass Imola schon auf jeden Fall einen Platz im Rennkalender verdient hat. Es ist ja dann eben das letzte Rennen in diesem Jahr gewesen. Ich bin gespannt auf Madrid, aber es ist halt erneut ein Stadtkurs und ja, mal abwarten auf jeden Fall. Ansonsten, Auftakt ist gleich geblieben wie in diesem Jahr, wird es in Australien geben, den Auftakt der Formel 1 Anfang März. Das finde ich auf jeden Fall gut. Das finde ich ist auf jeden Fall auch, ja, macht auf jeden Fall auch Sinn. Dadurch, dass aber dann auch Imola jetzt eben rausfällt, ist der Europa-Auftakt auch relativ spät, muss man sagen. Der verschiebt sich um, ich glaube, fast 3 Wochen. Und der Europa-Auftakt ist in diesem Jahr dann auch, oder im kommenden Jahr dann auch Monaco und eben nicht mehr Imola. Also glaube ich, wird das auf jeden Fall, ja. Also ich habe es ja schon erwähnt, ich finde es auf jeden Fall echt schade, dass Imola weichen musste für einen weiteren Straßenkurs. Aber gut, es ist die Formel 1, die sich momentan verändert, die sich in eine neue Richtung entwickelt. Und ja, das muss man dann irgendwie auch so akzeptieren. Damit würde ich dann aber sagen, kommen wir auf das Aktuelle zu sprechen, und zwar auf den großen Preis von Kanada, der eben vor uns liegt. Und ja, auf jeden Fall eine interessante Strecke in Montreal, eines der, ja, bekanntesten Wahrzeichen der Strecke sozusagen ist natürlich die Wall of Champ, da wo schon die Größten, sage ich mal, gecrashed sind. Könnte auf jeden Fall in diesem Jahr auch wieder zum Faktor werden. Sind wir mal gespannt. Ansonsten zur Strecke 12 Kurven, ca. 4,4 Kilometer lang, also relativ kurze Rundenzeiten auch. Was auch charakteristisch ist, sind eben die engen Kurven mit den Schikanen, wo man wirklich auch Vertrauen in die Bremse haben muss, und dann eben die langen Geraden, die eine super Möglichkeit zum Überholen bieten. Ich habe schon erwähnt, Wetter ist immer eine sehr interessante Variable sozusagen eben in Kanada. Bis jetzt, Anfang der Woche also, ist allerdings noch kein Regen gemeldet. Das sind so Temperaturen um die 20 Grad und wie gesagt, noch kein Regen. Das kann sich da aber auch immer super schnell ändern. Man fährt ja auch so ein bisschen quasi wie auf dem Wasser, auf so einer Halbinsel. Also bin ich da echt gespannt. Das Wetter könnte da auf jeden Fall noch die gewisse Würze sozusagen mit reinbringen. Dann wollen wir natürlich auch nochmal auf die Favoriten schauen für dieses Rennen. Wir haben natürlich weiterhin McLaren vorne. Die haben es dann auch nochmal in Barcelona gezeigt, dass die einfach momentan das Nummer 1 Team sind mit dem besten Auto. Heißt aber nicht pauschal, dass die vorne komplett wegfahren, weil wir wissen auch, dass McLaren ein sehr interessantes Thema momentan in puncto Teamduell hat. Bin ich gespannt, wie es da weitergeht zwischen Oscar Piastri und Lando Norris. Und vor allen Dingen strategisch ist bei McLaren, läuft da noch nicht alles rund. Man hatte in Barcelona Glück, dass man eben die Möglichkeit hatte, auch auf den alten Reifen aufgrund des, ja, guten Autos den Stint so ein bisschen lang zu ziehen. Aber ja, Max Verstappen hätte durchaus eine Chance gehabt, ohne Safety Car das Rennen zu gewinnen oder mindestens mal einen McLaren-Piloten sich noch zu schnappen. Also glaube ich, muss McLaren da auf jeden Fall auch aufpassen, weil sie nicht auf jeder Strecke diesen riesen Vorsprung haben werden. Das ist so ein bisschen streckenspezifisch, vor allen Dingen, wenn es eben heiß ist, hat McLaren diesen Vorteil. Deswegen müssen wir das auf jeden Fall im Auge behalten. Dann haben wir Ferrari und Mercedes, die beide so ein bisschen hinter den Erwartungen momentan fahren. Sie fahren nicht komplett hinten mit, aber irgendwie auch nicht ganz vorne mit. Also beiden fehlt es so ein bisschen an Pace. Da bin ich sehr gespannt, wer an diesem Wochenende da die Nase vorn hat. Und dann natürlich Red Bull, vor allen Dingen eben Max Verstappen. Die Frage ist auch so ein bisschen, was kann Max Verstappen riskieren, wenn er beispielsweise auf Platz 1, 2, 3 steht und gegen Norris und Piastri da fahren muss oder auch gegen die Ferraris und Mercedes. Was kann er beim Start riskieren? Weil wir wissen, Startsituation kann es schnell mal zum Crash kommen und er darf sich eben keine Strafpunkte einhandeln. Also glaube ich, wird das auf jeden Fall auch noch sehr, ja, eine sehr interessante Situation werden am Start mit unter anderem eben Max Verstappen. Interessant ist aber natürlich nicht nur, was vorne passiert, sondern eben auch, dass wir noch die anderen Teams haben. Williams hatte in Barcelona mal sehr zu kämpfen. Mal sehen, was da drin ist. Ich glaube schon, dass man einen Schritt wieder nach vorne machen kann, weil zuletzt war Kanada, vor allen Dingen, war es vor 2 oder vor 3 Jahren, war, meine ich, Alex Albon mal echt stark in Kanada unterwegs. Deswegen könnte es sein, dass Williams sich da auch wieder ein bisschen besser anstellt. Sauber mit dem Update finde ich es auf jeden Fall auch noch eine sehr interessante Sache, und Racing Bull, ob die ihren Aufwärtstrend so ein bisschen beibehalten können, nachdem man ja in Monaco und auch in Barcelona so, vor allen Dingen eben mit Isaac Hatcher Punkte holen konnte. Also ja, sehr interessant auf jeden Fall. Ich denke, wir können uns auf jeden Fall aufs kommende Wochenende freuen mit viel Rennaction. Ist ja in Kanada, das bedeutet alles etwas später. Ich glaube, das Rennen findet ab 8 Uhr statt, also Rennstart ist um 8. Und genau, damit würde ich sagen, kommen wir dann noch eben zu meinen Tipps fürs Wochenende. Da tue ich mich auch weiterhin schwer, weil irgendwie immer alles passieren kann. Aber ich habe jetzt einfach mal meine Top 3 aufgestellt. Platz 3 geht an diesem Wochenende für mich an George Russell, weil er einfach momentan, finde ich, eine sehr, ja, solide, konstante und auch, ja, erwachsene Rolle so ein bisschen spielt. Also holt schon das Maximum aus dem Mercedes raus. Vor allen Dingen auch Kimi Antonelli, der tat sich in den letzten Wochen etwas schwerer, muss man sagen. Deswegen glaube ich, könnte George Russell da auf jeden Fall eine gute Rolle dann noch spielen rund ums Podium bzw. Top 5. Dann auf Platz 2 Oscar Piastri und auf Platz 1 Lando Norris. Also wieder McLaren ganz vorne. Ich bin gespannt, ob wir mal wieder ein Thema zwischen den beiden haben, dass es irgendwie eng miteinander zugeht. Momentan muss man ja sagen, ist es im Rennen noch nicht so krass gewesen, weil das Ding war, meistens war immer einer von beiden irgendwie dann doch weiter hinten. Und man hatte dann schon so ein bisschen das Gefühl, dass es eben diese Ansage von McLaren gab, wenn der eine, keine Ahnung, nach der Rennhälfte vorne ist, dann ist es erstmal, ne, dann wird so zu Ende gefahren, wenn es nicht sein muss, wenn man keinen Druck von hinten hat. Also wir hatten jetzt noch nicht die krassen Duelle zwischen den beiden auf der Strecke. Aber vielleicht kann das ja jetzt kommen am Wochenende, dass die, keine Ahnung, beide von Platz 1 und 2 aus starten und beide einen guten Start haben und es dann sich entscheiden muss, wer als erstes in die Kurve einbiegt. Mal sehen. Und ja, genau. Damit würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr mit am Start wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder nach dem großen Preis von Kanada. Also vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.